I need you. After I have saved you and gathered all the pieces of your heart, that's when it starts. You gain your confidence and leave your innocence and vulnerability with me. After I have saved you and gathered all the pieces of your heart, that's when it starts. You gain your confidence and leave your innocence and vulnerability with me. You leave it all with me. You leave it all with me.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Peter Lieg liest die 6. von 15 Folgen des Romans Manon Lescaut von Abbé Prévost in der Übersetzung von Hans Reisiger. Der Chevalier de Grieux und seine Manon Lescaut leben bei Paris. Sie geben sich unbeschwert ihrer Liebe hin, bis finanzielle Engpässe den Chevalier erneut beunruhigen. Denn ohne am Geld zu hängen, fürchtet Manon nichts mehr als den Hunger. Durch ihren skrupellosen Bruder lässt sich de Grieux ins Glücksspiel einführen und erweist sich darin als begabt. Aber auch dieser Reichtum ist flüchtig. Da vermittelt der Bruder Manon die Bekanntschaft mit dem reichen Herrn von GM, einem alten Lüstling, der für die Liebe viel Geld zu zahlen bereit ist. Manon will sich dessen Schwachheit zunutze machen, ihm einige tausend Francs abpressen, ohne ihm ihre Gunst zu gewähren. Und de Grieux soll als ein Bruder Manons, der angeblich das Priesteramt anstrebt, in sein Haus eingeführt werden. De Grieux ist nicht wohl bei diesem Plan, da verspricht ihm seine Geliebte, nur noch die Geschenke des Alten in Empfang zu nehmen.
Nachdem ich Manon durch tausend Liebkosungen meine Dankbarkeit bezeigt hatte, sagte ich ihr, man müsse Lescaut mitteilen, dass sie sich anders besonnen habe, damit wir einheitlich vorgehen könnten. Anfangs murrte er etwas, aber die 4.000 oder 5.000 Franken bewirkten, dass er schließlich ganz vergnügt auf unsere Absichten einging. Es wurde also verabredet, dass wir uns alle zum Souper mit Herrn von GM zusammenfinden sollten, und zwar aus zwei Gründen. Einmal des Spaßes halber, den wir uns von meinem Auftreten als Schüler und als Bruder Manons versprachen. Zweitens aber, um den alten Lüstling zu verhindern, sich zu viel Freiheiten gegen meine Geliebte zu gestatten, da anzunehmen war, dass er das nach der freigebigen Vorauszahlung als ein gutes Recht betrachten werde. Wir beide, Lescaut und ich, sollten uns dann zurückziehen, wenn er sich auf das Zimmer begeben würde, wo er die Nacht zu verbringen gedachte. Und Manon versprach, sich anstatt ihm zu folgen, davon zu stehlen und die Nacht mit mir zu verbringen. Lescaut übernahm es, pünktlich mit einem Wagen zur Stelle zu sein. Als die Stunde des Soupers gekommen war, ließ Herr von GM nicht lange auf sich warten. Lescaut war mit seiner Schwester im Speisesaal. Das Erste, was der Greis tat, war, dass er seiner Schönen eine Perlenkette, Armbänder und Perlenohrgehänge überreichte, die mindestens 1.000 Taler wert waren. Danach zählte er ihr 2.400 Pfund, die Hälfte ihres Jahresgeldes, in blanken Louis d'Or auf. Er würzte die Gabe mit allerhand Süßlichkeiten im althöfischen Geschmack. Manon konnte ihm einige Küsse nicht verweigern als Gegenleistung, durch die sie sich gewissermaßen das Anrecht auf das ihr ausgehändigte Geld erwarb. Ich horchte vor der Tür und wartete darauf, dass Lescaut mich hereinholen würde. Nachdem Manon das Geld und die Schmucksachen weggeschlossen hatte, kam er, nahm mich bei der Hand, führte mich Herrn von G.M. zu und befahl mir, ihm meine Verbeugung zu machen. Ich tat es zwei oder dreimal, bis fast an die Erde. »Verzeihen Sie, mein Herr«, sagte mein angeblicher Bruder, »er ist noch ein ganz unerfahrenes Kind. An Pariser Lebensart fehlt es ihm, wie Sie sehen, noch völlig. Aber wir wollen hoffen, dass er mit der Zeit ein bisschen Schliff bekommt. Du wirst«, wandte er sich an mich, »die Ehre haben, den gnädigen Herrn hier oft zu sehen. Trachte danach, dir ein so hohes Vorbild zunutze zu machen.« Der alte Galan schien Gefallen an mir zu finden. Er klopfte mir zwei, dreimal auf die Wange und sagte, ich sei ein hübscher Junge. Aber ich solle hier in Paris, wo die jungen Leute so leicht auf Abwege gerieten, nur recht auf meiner Hut sein. Lescaut versicherte ihm, ich sei von Natur so tugendsam, dass ich von nichts redete als von meinem künftigen Priesterberuf und an nichts Vergnügen fände, als kleine Kruzifixe zu schnitzen. »Er hat viel Ähnlichkeit mit Manon«, sagte der Greis, mir das Kinn hochhebend. Ich erwiderte mit Einfallsmiene, »Wir stehen uns ja auch leiblich sehr nahe, mein Herr, und ich liebe meine Schwester wie mein zweites Ich.« »Hören Sie«, sagte er zu Lescaut, »er hat einen hellen Kopf. Schade, dass der Junge nicht etwas mehr Welt hat.« »Oh, mein Herr«, rief ich wieder, »ich habe Welt genug bei uns in den Kirchen gesehen, und ich glaube sicher, ich werde in Paris noch Dümmere finden, als ich bin.« »Sieh mal einer an«, nickte er, »vortrefflich gesprochen für ein Kind der Provinz.« Unsere ganze Unterhaltung bei Tische verlief ungefähr im gleichen Ton. Manon, in ihrer übermütigen Art, war mehrmals nahe daran, durch ihre Lachanfälle alles zu verderben. Ich fand Gelegenheit, dem Alten während des Essens seine eigene Geschichte zu erzählen, mitsamt dem üblen Abschluss, der ihm selber bevorstand. Lescaut und Manon zitterten, zumal ich dabei ein ganz naturgetreues Porträt von ihm entwarf. Aber die Eigenliebe hinderte ihn, sich darin wiederzuerkennen. Und ich machte es so geschickt, dass er selbst am meisten darüber lachte. Sie werden noch sehen, dass ich diese närrische Szene nicht ohne Grund so ausführlich geschildert habe. Endlich war Schlafenszeit, und er ließ etwas von Liebe und Ungeduld verlauten. Lescaut und ich zogen uns zurück. Man führte ihn auf sein Zimmer, und Manon, die unter irgendwelchem Vorwand hinausgegangen war, stieß an der Haustür zu uns. Der Wagen, der drei oder vier Häuser weiter auf uns wartete, fuhr vor, um uns aufzunehmen. Einen Augenblick später hatten wir die Straße hinter uns. Obwohl dieser Streich in meinen eigenen Augen eine aufgelegte Gaunerei war, schien es mir doch nicht die schlimmste, die ich mir vorzuwerfen hatte. Viel mehr Gewissensbisse machte ich mir wegen des Geldes, das ich im Spiel gewonnen hatte. Nutzen hatten wir freilich weder vom einen noch vom anderen. Und der Himmel fügte es, dass die leichtere der beiden Missetaten die härtere Strafe fand. Herr von G.M. kam bald genug dahinter, dass er geprellt war. Ich weiß nicht, ob er schon am gleichen Abend Schritte tat, um uns aufzuspüren, aber er war einflussreich genug, um nicht lange vergeblich zu suchen. Und wir, unvorsichtig genug, allzu sehr auf die Größe von Paris und auf die Entfernung zu rechnen, die unser Stadtviertel von seinem trennte. Nicht nur, dass er unsere Wohnung ausfindig machte und in welcher Lage wir zurzeit waren, er erfuhr auch, wer ich war, welches Leben ich in Paris geführt hatte, dass Manon früher ein Verhältnis mit B gehabt und wie sie ihn hintergangen hatte, mit einem Wort, alle die skandalösen Einzelheiten unserer Geschichte. Er entschloss sich daraufhin, uns festnehmen zu lassen, jedoch dafür zu sorgen, dass wir nicht so sehr als Verbrecher wie als gewissenlose Leichtfüße behandelt würden. Wir lagen noch im Bett, als ein Polizeioffizier mit sechs Mann in unser Zimmer trat. Sie beschlagnahmten zuerst unser Geld oder vielmehr das des Herrn von G.M. Und nachdem sie uns rücksichtslos hatten aufstehen heißen, führten sie uns zur Haustür, wo zwei Wagen warteten, in deren einem die arme Manon ohne jede Erklärung fortgebracht wurde, während man mich in dem anderen nach Saint-Lazare schleppte. Man muss solche Schicksalswechsel selber durchgemacht haben, um sich die Verzweiflung vorstellen zu können, in die sie einen stürzen. Unsere Häscher waren so hartherzig, mir keinen Abschiedskuss und kein Abschiedswort an Manon zu erlauben. Lange Zeit wusste ich nicht, was aus ihr geworden sei. Und es war auch wohl ein Glück für mich, dass ich es nicht gleich erfuhr, denn ein so furchtbarer Schlag hätte mich um den Verstand, vielleicht ums Leben gebracht. Meine Geliebte wurde, nachdem man sie von meiner Seite gerissen hatte, an einen Ort gebracht, den zu nennen mir graut. Welches Los für ein so bezauberndes Wesen, das den ersten Thron der Welt hätte einnehmen können, wenn alle Menschen meine Augen und mein Herz gehabt hätten. Man behandelte sie dort nicht gerade unmenschlich, aber sie wurde in eine enge Zelle gesperrt, allein und darauf angewiesen, tagtäglich eine bestimmte Arbeit zu leisten. Das war die unerlässliche Vorbedingung dafür, dass sie ein paar Bissen widerwärtiger Nahrung vorgesetzt bekam. Ich erfuhr diese traurigen Dinge erst lange nachher, als ich selbst mehrere Monate harter, qualvoller Haft hinter mir hatte. Da meine Wächter mir ebenso wenig gesagt hatten, wohin sie mich zu bringen beauftragt waren, begriff ich erst am Tor von Saint-Lazare, was mir bevorstand. In diesem Augenblick wäre ich lieber gestorben, denn ich hatte die schrecklichsten Vorstellungen von diesem Hause. Mein Entsetzen wuchs noch, als beim Eintritt die Wachen ein zweites Mal meine Taschen durchsuchten, um sich zu vergewissern, dass mir keine Waffen oder sonstige Verteidigungsmittel geblieben waren. Der Anstaltsobere erschien sofort. Man hatte ihm meine Einlieferung schon gemeldet. Er begrüßte mich milde. Mein Vater, sagte ich zu ihm, keine Unwürdigkeiten. Ich würde es nicht ertragen. Lieber tausendmal mein Leben. Nein, nein, mein Herr, erwiderte er. Sie werden sich brav halten und wir werden gut miteinander auskommen. Er bat mich, ihm in eines der oberen Zimmer zu folgen. Ich gehorchte ohne Widerstand. Die Wachen begleiteten uns bis zur Tür. Dann gab der Obere ihnen ein Zeichen, sich zurückzuziehen, und wir traten ein. Ich bin also Ihr Gefangener, begann ich. Und was, mein Vater, gedenken Sie mit mir zu tun? Er sagte, es freue ihn sehr, dass ich mich vernünftig zeige. Seine Pflicht sei es, den Sinn für Tugend und Religion wieder in mir zu wecken und die meine, seine Ermahnungen und Ratschläge zu nutzen. Wenn ich seinen Bemühungen nur ein wenig entgegenkäme, würde ich bald meine Einsamkeit als ein Glück empfinden. Ach, Glück, rief ich, Sie wissen nicht, mein Vater, was allein auf Erden imstande ist, mich glücklich zu machen. Ich weiß es, erwiderte er, aber ich hoffe, dass Ihr Geschmack sich ändern wird. Seine Antwort verriet, dass er meine Vergangenheit, vielleicht auch meinen Namen, kannte. Ich bat ihn, sich zu erklären. Er sagte mir offen, er sei von allem unterrichtet. Das traf mich grausamer als Rutenstreiche. Ich brach in einen Strom von Tränen aus und war wie von Sinnen vor Verzweiflung. Ich konnte mich nicht trösten über diese entehrende Preisgabe, die mich zum Gerede aller meiner Bekannten und zur Schande meiner Familie machte. 8 Tage verbrachte ich so in tiefster Niedergeschlagenheit. Taub gegen alles andere, unfähig, mich mit irgendetwas zu beschäftigen als nur mit meiner Schmach. Selbst der Schmerz um Manon war von dieser neuen Qual übertäubt. Scham und gekränktes Ehrgefühl waren die beherrschenden Empfindungen in meiner Seele. Nur wenige Menschen wissen um die Macht gerade dieser Gemütsbewegungen. Im Allgemeinen kennt der Mensch nur 5 oder 6 Empfindungen, in deren Kreis sein Dasein abläuft und aus denen sich ein ganzes Gefühlsleben herleitet. Nehmt ihm die Liebe und den Hass, die Lust und den Schmerz, die Hoffnung und die Furcht, so empfindet er gar nichts mehr. Aber Menschen edleren Schlages können auf tausenderlei Arten bewegt werden. Es scheint, als hätten sie mehr als 5 Sinne, als könnten sie Vorstellungen und Empfindungen in sich aufnehmen, die über die gewöhnlichen Grenzen der Natur hinausgehen. Und da sie selber ein Gefühl von dieser höheren Artung haben, die sie über das Alltägliche erhebt, so sind sie gerade hierin am allerempfindlichsten. Daher kommt es, dass ihnen Verachtung und Spott so qualvoll und unerträglich sind und nicht sie so kränkt wie die Schande. Dieses traurige Vorrecht genoss ich jetzt in Saint-Lazare. Meine Niedergeschlagenheit war so grenzenlos, dass der Obere böse Folgen befürchtete und mich mit aller Milde und Nachsicht behandeln zu müssen glaubte. Er besuchte mich 2 oder 3 Mal am Tage. Oft nahm er mich mit zu einem Gang durch den Garten und konnte sich nicht genug tun mit Ermahnungen und heilsamen Ratschlägen. Ich hörte sanftmütig zu und sprach ihm sogar meine Dankbarkeit aus, sodass er neue Hoffnung schöpfte, mich zu bekehren. »Sie sind von Natur so sanft und lieb«, sagte er eines Tages zu mir, »dass ich die Ausschreitungen gar nicht begreifen kann, deren man sie anklagt. Zweierlei erstaunt mich. Einmal, wie sie bei so guten Anlagen sich in einen so liederlichen Lebenswandel verirren konnten. Und zweitens, was mich noch mehr wundert, wie es möglich ist, dass sie meine Ratschläge und Unterweisungen so willig hinnehmen, nachdem sie jahrelang an so wüste Verhältnisse gewöhnt waren. Wenn das Reue ist, so sind sie ein hervorragendes Beispiel der Barmherzigkeit des Himmels. Wenn es natürliche Herzensgüte ist, so haben sie zumindest eine vortreffliche Charaktergrundlage, die mich hoffen lässt, dass wir sie nicht lange hier zu behalten brauchen, um sie zu einem rechtschaffenen, ordentlichen Leben zurückzuführen. Ich war glücklich, dass er eine solche Meinung von mir hatte. Ich nahm mir vor, ihn durch eine Aufführung, die ihn voll zufriedenstellen musste, noch darin zu bestärken, denn das schien mir nun das sicherste Mittel, meine Haft abzukürzen. Ich bat ihn um Bücher. Er ließ mir freie Wahl und war überrascht, als ich mich für einige ernste Autoren entschied. Ich tat nun, als vertiefte ich mich mit höchstem Eifer in das Studium und gab ihm bei jeder Gelegenheit zu erkennen, dass ich auf dem besten Wege sei, ein anderer Mensch zu werden. Aber das war nur äußerlich. Ich muss es zu meiner Schande gestehen, ich spielte in Saint-Lazare die Rolle des Heuchlers. Anstatt zu studieren, wenn ich allein war, tat ich nichts als über mein Schicksal seufzen. Ich verfluchte mein Gefängnis und die Tyrannei, die mich darin festhielt. Und kaum hatte sich das Gefühl der Scham und Schande etwas beschwichtigt, so fielen mich die Qualen der Liebe aufs Neue an. Die Trennung von Manon, die Ungewissheit über ihr Schicksal, die Angst, sie niemals wiederzusehen, waren nun das Einzige, worum sich meine trüben Gedanken drehten. Ich stellte sie mir in den Armen G.M.s vor, denn das war mein erster Gedanke. Und es kam mir nicht im Mindesten in den Sinn, dass er ihr das Gleiche angetan haben könnte wie mir, sondern ich war überzeugt, er habe mich nur beseitigen lassen, um sie ungestört für sich zu haben. So brachte ich Tage und Nächte hin, die mir eine Ewigkeit schienen. Meine einzige Hoffnung war, dass meine Heuchelei Erfolg haben werde. Ich achtete sorgfältig auf alle Worte und Mienen des Oberen, um mich zu vergewissern, was er von mir dächte, und machte mir geradezu ein Studium daraus, mich bei ihm als dem Richter über mein Schicksal lieb Kind zu machen. Es war nicht zu verkennen, dass ich in hoher Gunst bei ihm stand, und ich hatte bald keinen Zweifel mehr an seinem guten Willen, mir zu helfen. Eines Tages nahm ich mir die Kühnheit, ihn zu fragen, ob er es sei, von dem meine Freilassung abhänge. Darüber, entgegnete er, habe nicht er allein zu entscheiden. Er hoffe jedoch, auf sein Zeugnis hin werde Herr von G.M., auf dessen Antrag der Polizeipräsident die Haft über mich verhängt habe, meiner Entlassung zustimmen. Darf ich mir schmeicheln, fuhr ich mit Lammesmiene fort, dass die 2 Monate Gefängnis, die ich nun schon durchgemacht habe, ihm als hinreichende Buße gelten werden? Er versprach mir, mit ihm darüber zu reden, wenn ich es wünschte. Ich bat ihn inständig, mir diesen guten Dienst zu erweisen. Und 2 Tage später berichtete er mir, Herr von G.M. sei so gerührt gewesen von all dem Guten, was er über mich hörte, dass er nicht nur gewillt scheine, mich freizugeben, sondern sogar den lebhaften Wunsch geäußert habe, mich näher kennenzulernen. Er beabsichtige daher, mich in meiner Haft zu besuchen. Obwohl mir seine Gegenwart nicht angenehm sein konnte, schien mir doch die Freiheit dadurch näher gerückt. Er kam wirklich nach Saint-Lazare. Ich fand ihn ernster und nicht so läppisch wie in Manons Hause. Er hielt mir eine ganz verständige kleine Strafpredigt über meine schlechte Aufführung und fügte, offenbar um seine eigenen Ausschweifungen zu rechtfertigen, hinzu, es sei dem Menschen in seiner Schwäche erlaubt, sich gewisse Freuden zu verschaffen, nach denen die Natur verlange. Gaunereien jedoch und schändliche Bubenstreiche verdienten Strafe. Ich hörte ihm mit unterwürfiger Miene zu, wovon er sehr befriedigt schien. Ich nahm es sogar ruhig hin, als er sich in einigen Sticheleien über meine Bruderschaft mit Lescaut und Manon und über die kleinen Kruzifixe erging, von denen ich, sagte er, doch gewiss in Saint-Lazare eine stattliche Anzahl geschnitzt habe, da ich so viel Vergnügen an dieser frommen Beschäftigung fände. Zum Unglück für ihn und mich entschlüpfte ihm jedoch dabei die Bemerkung, auch Manon habe im Arbeitshaus sicherlich recht hübsche zustande gebracht. Trotz dem Schauer, der mich bei dem Wort Arbeitshaus überlief, vermochte ich es noch über mich, ihn ruhig um eine Erklärung zu bitten. »Nun ja«, erwiderte er, »seit 2 Monaten lernt sie jetzt brav sein im Arbeitshaus. Und ich kann nur wünschen, dass es bei ihr ebenso gut angeschlagen hat wie bei Ihnen hier in Saint-Lazare.« Hätte ich ewigen Kerker ja den Tod vor Augen gehabt, ich wäre bei diesem fürchterlichen Bescheid nicht imstande gewesen, meine Empörung zu bemeistern. Ich stürzte mich so rasend auf ihn, dass die Hälfte meiner Kräfte schon von der Wut verzehrt wurde. Es blieben mir jedoch immer noch genug, um ihn zu Boden zu werfen und an der Gurgel zu packen. Ich hätte ihn erwürgt, wenn nicht das Gepolter seines Sturzes und die paar schrillen Schreie, die er gerade noch herauspressen konnte, den Superior und einige Mönche in mein Zimmer gelockt hätten. Man befreite ihn aus meinen Händen. Ich selber hatte fast die Sinne und den Atem verloren. »O Gott«, rief ich keuchend, »gerechter Gott, wie soll ich das Leben noch ertragen nach einer solchen Schurkerei?« Ich wollte mich von Neuem auf den Unmenschen werfen, der mir diesen mörderischen Stoß versetzt hatte. Man hielt mich zurück. Meine Verzweiflung, meine Schreie, meine Tränen gingen über alles Vorstellbare hinaus. Ich gebärdete mich so unsinnig, dass die Umstehenden, die ja die Veranlassung nicht kannten, einander ebenso angstvoll wie staunend anschauten. Herr von G.M. rückte unterdessen seine Perücke und seine Halsbinde zurecht und wies in seinem Zorn über die erlittene Misshandlung den Oberen an, mich in noch strengerer Haft zu halten als je und mich mit all den Züchtigungen zu strafen, die in Saint-Lazare üblich sind. »Nein, mein Herr«, erklärte der Obere, »mit einer Person von der Herkunft des Herrn Chevalier verfahren wir nicht auf diese Art. Überdies ist er sonst so gutartig und anständig, dass ich mir kaum denken kann, wie er ohne triftigen Grund sich zu einem solchen Exzess sollte haben hinreißen lassen.« Diese Antwort machte die Wut des Alten voll. Er schied mit der Drohung, er werde sowohl den Oberen wie mich und alle zu beugen wissen, die sich ihm zu widersetzen wagten. Der Obere, der seinen Mönchen geboten hatte, ihn hinauszugeleiten, blieb mit mir allein. Er beschwor mich, ihm auf der Stelle zu erklären, wie es zu diesem wüsten Auftritt gekommen sei. »Ach, mein Vater«, erwiderte ich noch immer weinend wie ein Kind, »stellen Sie sich die schrecklichste Grausamkeit vor. Denken Sie sich die unmenschlichste Rohheit aus, dann haben Sie, was dieser Schuft begangen hat.« »Ah, er hat mich ins Herz getroffen. Ich werde das nie verwinden. Ich will Ihnen alles erzählen«, schluchzte ich. »Sie sind gut. Sie werden Mitleid mit mir haben.« Nun gab ich ihm eine gedrängte Schilderung von meiner langen, unüberwindlichen Leidenschaft für Manon, von den glänzenden Verhältnissen, in denen wir lebten, bevor unsere eigenen Diener uns ausplünderten, von den Anerbietungen, die G.M. meiner Geliebten gemacht, von der Art, wie dieser Handel zustande gekommen und wie er dann vereitelt worden war, wobei ich freilich die Dinge von der für mich günstigen Seite darstellte. »Da haben Sie«, schloss ich, »die Quelle, aus der der Bekehrungseifer des Herrn von G.M. kommt. Er hat Einfluss genug gehabt, mich hier aus lauter Rachsucht einsperren zu lassen. Das verzeih ich ihm. Aber, mein Vater, das ist nicht alles. Er hat auch das Liebste, was ich habe, mein anderes Ich, grausam von mir weggerissen. Er hat sich schmachvoll ins Arbeitshaus bringen lassen. Er hat die Schamlosigkeit gehabt, es mir heute mit eigenem Munde zu sagen. Ins Arbeitshaus, mein Vater. Gott im Himmel, mein bezaubernder Engel, meine geliebte Königin, ins Arbeitshaus. Wie das Verworfenste aller Geschöpfe, wo soll ich die Kraft hernehmen, nicht vor Schmerz und Schande zu sterben? Als der gute Vater mich in so maßloser Verzweiflung sah, bemühte er sich, mich zu trösten. Er sagte, er habe sich die Sache ganz anders vorgestellt, als ich sie ihm erzählte. Er sei der Meinung gewesen, Herr von G.M. wäre mit meiner Familie freundschaftlich verbunden und habe lediglich um der Ehre unseres Namens willen in meine Verhältnisse eingegriffen. Anders habe er es sich nicht erklären können. Was ich ihm jetzt sage, verändere die Sachlage beträchtlich. Er wolle nun dem Herrn Polizeipräsidenten wahrheitsgetreu berichten und hoffe bestimmt, dass das meine Freilassung beschleunigen werde. Dann fragte er mich, warum ich noch nicht daran gedacht hätte, meiner Familie Nachricht zu geben, da sie ja doch nicht an meiner Verhaftung beteiligt sei. Ich erklärte das damit, dass ich meinem Vater den Schmerz und auch mir selber die Schande habe ersparen wollen. Er versprach mir schließlich, stehenden Fußes zum Polizeipräsidenten zu gehen. Und wäre es nur, fügte er hinzu, um etwas Schlimmerem von Seiten des Herrn von G.M. vorzubeugen, der ja recht übler Laune hier wegging und angesehen genug ist, dass man ihn fürchten muss. Ich erwartete die Rückkehr des Paters mit der fieberhaften Spannung eines Unglücklichen, dem das Urteil über Leben und Tod bevorsteht. Es war eine Marter ohnegleichen für mich, mir Manon im Arbeitshaus vorzustellen. Abgesehen von der Schmach dieses Aufenthaltes wusste ich ja nicht, wie man sie dort behandelte. Und wenn ich an gewisse Dinge dachte, die ich von diesem Schreckenshaus gehört hatte, wurde mir immer wieder heiß und kalt. Ich war so fest entschlossen, ihr um jeden Preis und auf alle nur erdenkliche Weise zu Hilfe zu kommen, dass ich Saint-Lazare in Brand gesteckt hätte, wenn es mir anders nicht möglich gewesen wäre, zu entkommen. Ich grübelte also nach, was ich unternehmen könnte, wenn der Polizeipräsident mich doch noch in Haft behielt. Ich wendete all meinen Scharfsinn auf und durchdachte alle Möglichkeiten. Ich sah nichts, was mir mit Sicherheit zur Flucht verhelfen konnte, und bei einem missglückten Versuch hatte ich nur noch schärfere Haft zu befürchten. Ich dachte an einige Freunde, von denen ich Beistand erhoffen durfte, aber wie sie von meiner Lage in Kenntnis setzen. Endlich verfiel ich auf einen Plan, der mir schlau genug schien, um glücken zu können. Ich beschloss jedoch, ihn erst nach der Rückkehr des Paters Superior noch gründlicher durchzudenken, wenn ich Gewissheit darüber hätte, dass sein Gang fruchtlos geblieben war und mir wirklich kein anderer Ausweg blieb.
Peter Lieck mit der 6. von 15 Folgen aus dem Roman Manon Lescaut von Abbé Prévost in der Übersetzung von Hans Reisiger. Das Buch ist im Rowohlt Verlag erschienen. Die Aufnahme ist 1994 im NDR Hannover entstanden, in der Regie von Anna Hartwig. Diese Folge können Sie 7 Tage lang im Internet finden und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's weiter.
Giovinetta vaga e vezzosa dalla brolosa che m'aspetta. Sei tu bionda stella, dillo a me. Palesate il destino ed il divino viso ardente che mi
Ja. Piotr Beczala mit einer Arie aus der Oper Manon Lescaut von Giacomo Puccini.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Michael Hafke. Der ukrainische Präsident Zelensky trifft sich heute in Washington mit US-Präsident Trump, um darüber zu sprechen, wie der Ukraine-Krieg beendet werden kann. Dabei wird er von zahlreichen europäischen Staats- und Regierungschefs wie Bundeskanzler Merz und Frankreichs Präsident Macron begleitet. Nils Buhler in Kiew zur Frage, was sich die Ukrainer von dem Treffen erhoffen.
Ja, Trump war ja nach dem Treffen mit Putin in Alaska wieder so ein bisschen in Richtung Russland geschwenkt. Die Punkte, die der Ukraine wichtig waren und die ja eigentlich gegenüber Putin, also Trump ja eigentlich auch gegenüber Putin durchsetzen wollte, wie zum Beispiel einen Waffenstillstand vor Friedensverhandlungen, das hat er dann einfach fallen lassen. Dann noch diese Symbolik mit Putin auf dem roten Teppich und ja, sieht man jetzt den Besuch der Europäer mit Zelensky so ein bisschen wie ein Gegengipfel, wo man den US-Präsidenten wieder einfangen will und nochmal über ja, wichtige ukrainische Punkte sprechen möchte.
In Spanien kämpft die Feuerwehr weiter gegen Waldbrände, vor allem